Sagen Sie, warum hat sich Gott das eigentlich angetan? Den Menschen zu schaffen als einziges Risiko der seiner Schöpfung. Alles andere bis zur Tierwelt hinein muss seiner Bestimmung folgen. Nur der Mensch ist das Risiko Gottes. Und manchmal fragen sich Menschen auch, und in Diskussionen taucht das immer mal wieder auf, dass Menschen sagen, ja, warum tut Gott uns das denn eigentlich an, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, Schlechtes zu tun? Und die ersten Kapitel der Bibel zeigen in ganz eindrücklicher Weise etwas über das Warum. Aber ich meine, dass es auch Berichte sind, die sozusagen unsere eigene Geschichte widerspiegeln und in der wir uns in bestimmten Zeiten unseres Lebens ganz, ganz deutlich wiederfinden. Und das möchte ich gerne mit Ihnen zusammen anschauen aus dem ersten Buch Mose. Und ich werde das so machen, dass ich immer einzelne Verse lese aus dem zweiten und dritten Kapitel des ersten Buches Mose. Und Sie werden das hier vorne dann mitverfolgen können etwas. Die zentralsten Verse tauchen auch hier vorne dann jeweils auf. Und Sie können ebenfalls die Hauptgedanken der Predigt daran mitverfolgen. Eigentlich fing im Garten Eden, dem sogenannten Paradies, alles damit an, dass dort zwei Bäume standen, die Gott in den Garten Eden hineinpflanzt. Und so ist auch die erste Überschrift über diesem Text, über dieser Predigt: Du darfst von allen Bäumen essen, außer von einem. Und ich lese Ihnen aus dem ersten Buch Mose, zunächst aus dem Kapitel 2, zwei Verse. Dann legte Gott im Osten in der Landschaft Eden einen Garten an. Er ließ aus der Erde alle Arten von Bäumen wachsen. Es waren prächtige Bäume und ihre Früchte schmeckten gut. Dorthin brachte Gott den Menschen, den er gemacht hatte. In der Mitte des Gartens wuchsen zwei besondere Bäume. Ein Baum, dessen Früchte unvergängliches Leben schenken, und ein Baum, dessen Früchte Wissen geben. Wir haben also hier zwei Bäume und ich sage mal, damit setzt Gott in den Garten Eden eine gewisse Vorentscheidung durch die Pflanzung dieser beiden Bäume. Der Baum, dessen Früchte unvergängliches Leben schenken, und der Baum, dessen Früchte Wissen geben. Und in diesen Garten, in denen diese beiden Bäume stehen, setzt Gott den ersten Menschen, Adam und Eva, die beiden ersten Menschen. Und wir sehen hier in der Schöpfung einen Baum eingepflanzt, der ewiges Leben schenkt. Und wenn wir den durch die Bibel hindurch bis in das letzte Buch der Bibel verfolgen, dann merken wir, dass dieser Baum bis zum Schlusskapitel der Bibel auftaucht und dass es ein Baum ist, den ich verstehe als ein Bild für Jesus Christus, dessen Genuss uns ewiges Leben schenken. Und wir erkennen in diesem Baum, was Gottes Absicht mit dem Menschen war. Von Anfang an der Schöpfung, sagt Gott, ich möchte einen Menschen haben, der ein Gegenüber ist für mich. Und ich möchte, dass der Mensch in einer ewigen, schönen Gemeinschaft mit mir leben kann. Und deshalb kommt dieser Baum in den Garten. Er ist Bestandteil von Gottes Plan. Und durch Jesus Christus bleibt er, das sehen wir dann im Neuen Testament, bleibt er Bestandteil des Planes Gottes. Dass Gott, als das Problem der Sünde auftaucht, sagt, ich gebe diesen Baum, in Anführungsstrichen, Jesus Christus, in die Welt hinein, damit die Menschen, die sich zu Jesus Christus halten, ewiges Leben erhalten. Und so taucht dieser Baum dann auch wieder als Bild für den Himmel oder im Himmel auf, als Zeichen, dass Gott die Ewigkeit in das Herz des Menschen hineinsenkt. Und dann steht hier noch ein zweiter Baum, der Baum, dessen Früchte Wissen geben. Dieser Baum steht eigentlich nur für eine Sache im Garten Eden. Er steht ausschließlich dafür da, um den Menschen die Möglichkeit der Wahl zu geben. Die Möglichkeit zu geben, dass er frei entscheiden kann, was er tut. Dass er frei ist, sich für das Gute oder für das Schlechte zu entscheiden. Und damit natürlich auch der Möglichkeit der Versuchung, der Möglichkeit, sich von Gott abzuwenden, Raum gibt. Wir werden auf die Begründung, warum Gott so einen Baum pflanzt, auch noch eingehen. Zunächst einmal die Verse 16 und 17 aus dem zweiten Kapitel. Gott sagte zu den Menschen: Du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht von dem Baum, dessen Früchte Wissen geben. Sonst musst du sterben. Das heißt, Gott belegt in dem Garten einen einzigen Baum mit einem Verbot und sagt, von diesen Früchten iss nicht. Das wird schwerwiegende Konsequenzen haben, tu es nicht. Und Genesis 3, Vers 1, wenn wir weiterlesen, dann merken wir, dass dieses Verbot Gottes in Frage gestellt wird. Die Schlange war das klügste von allen Tieren des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie fragte die Frau: Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Sehen Sie, was mir besonders auffällt, ist, dass Gott unglaublich großzügig ist, als er den Menschen in diesen Garten Eden hineinnimmt in sein Paradies. Und dass er ihm dennoch Grenzen setzt. Sie kennen vielleicht den Stadtteil Ockstadt von Friedberg. Da stehen unglaublich viele Bäume, hauptsächlich Kirschbäume, aber auch Apfelbäume. Und das sind mehr Bäume, als Friedberg Einwohner hat. Einige 10.000 Bäume stehen dort. Und wenn ich diesen Text aus Genesis 2 und 3 lese, dann denke ich so ein bisschen an so einen großen Garten. Da stehen Zehntausende von Bäumen. Und Gott sagt, bei einem, an den geht nicht ran. Der ist verboten. Und nun schauen Sie, was wir Menschen aus so einem Verbot Gottes machen. Wir sagen, ja, Gott gönnt mir ja sowieso nichts. Oder Gott hätte ja nichts verbieten müssen. Alles verbietet er uns. Man darf keinen Spaß haben und vergisst die Zehntausende von Bäumen. Also ich denke, im Garten Eden gab es nicht nur Kirsch- und Äpfelbäume, aber das nehmen wir mal als Bild. Oder dass Menschen sagen, ja, Gott hat uns doch zur Freiheit berufen und dann legt er uns solche Fesseln an. Oder dass Menschen sagen, wie kann denn ein Gott der Liebe gleich mit einem Verbot einsteigen bei seiner Schöpfung? Und wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, sondern wir sehen auf den einen Baum, wo Gott sagt, den nehmt nicht. Und machen den Gott zum Vorwurf. Und man kann sich richtig vorstellen, wie Adam und Eva mit so Demonstrationsplakaten und Transparenten durch den Garten Eden ziehen und sagen, da drauf steht, uns wird hier alles verboten, wir haben keine Freiheit, nichts dürfen wir mehr. So gehen wir manchmal damit um, wenn wir Gottes Wort haben und wenn wir in Gottes Wort nicht nur seine Großzügigkeit, sondern auch Grenzen gezeigt bekommen, dann werden wir manchmal ganz kleinkariert. Gott ist großzügig. Und dann fragen wir uns natürlich trotzdem, warum fängt denn Gott so an? Warum setzt er denn so einen Baum rein? Er hätte sich doch einfacher machen können. Er hätte doch sagen können, wisst ihr was, wir nehmen so eine Schwierigkeit überhaupt nicht mit in die Schöpfung rein. Da seid ihr zu leicht überfordert. Wir nehmen einfach nur Bäume und Früchte, wo alles klar geht. Das hat Gott nicht gemacht. Warum? Warum gibt Gott diese Möglichkeit? Ich denke, das wird deutlich, wenn wir uns bewusst machen, was Gott als Ziel hat mit dem Menschen. Gott hat als Ziel mit Ihnen und mit mir, dass er ein Vertrauensverhältnis mit Ihnen leben kann. Gott liebt nämlich Vertrauen. Aber Vertrauen muss frei gewählt werden. Vertrauen muss geschenkt werden. Es muss, genauso wie Liebe, aus einer freiwilligen Entscheidung kommen. Es ist unmöglich, Vertrauen einzufordern. Sehen Sie, wenn wir in die Bibel hineinschauen und sehen, dass Gott Zuneigung liebt, dass er Liebe mag, dass er Vertrautheit liebt und Kreativität, dass er schöpferisches Handeln und Eigenständigkeit, auch eigene Gedanken liebt, dann ist es unmöglich, dass er sich einen Computer schafft, der das alles auf Knopfdruck tut. Er schafft ein Ebenbild, das ihm aus freien Stücken Liebe entgegenbringen kann. Hier in der Gemeinde gibt es verschiedene Programmierer. Und ich traue euch zu, ich traue sowieso Programmierern ja fast alles zu, aber ich traue euch zu, dass ihr einen Computer bauen könnt, der, wenn ihr abends nach Hause kommt, euch knuddelt und umarmt und der zu euch immer sagt, ach, ich mag dich so, ich lieb dich so. Aber glaubt mir, so ein Computer würde euch trotzdem eure Sehnsucht nach Wärme nicht stillen können. Er würde euch kein wirkliches Gegenüber sein. Ihr würdet vielleicht sagen, ja, das habe ich dir ja alles gesagt und einprogrammiert. Kein Wunder, dass du das sagst. Liebe und Vertrautheit gehen nur, wenn es die reale Möglichkeit gibt, dass wir uns auch dagegen entscheiden. Sonst funktioniert es nicht. Die Möglichkeit zu misstrauen, ja sogar zu hassen, Verbote umzustoßen, gehört notwendigerweise zur Liebe und Vertrautheit, die Gott sich wünscht mit ihnen. Den Menschen gingen die Augen auf, so heißt der zweite Gedanke der Predigt, ohne Gott macht Wissen nicht weise. Die Frau antwortet in dem Vers 2, natürlich dürfen wir sie essen, erwiderte die Frau, nur nicht die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt, esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Die Frau setzt übrigens dieses berührt sie nicht noch dazu. Das kann man unterschiedlich deuten. Ich deute das zunächst mal so, dass die Frau sich das so überlegt hatte, dass es geschickter ist, diese Früchte auch gar nicht erst zu berühren, wenn sie nicht essbar für sie sind, wenn sie verboten sind. Nein, nein, sagte die Schlange, ihr werdet bestimmt nicht sterben, sondern Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen und ihr werdet alles wissen, genau wie Gott. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. So redet die Schlange und macht den Baum und seine Früchte schmackhaft. Und tatsächlich wird uns berichtet, dass den beiden Menschen, die in den Genuss dieser verbotenen Frucht kommen, die Augen aufgehen. Und darum schauen wir uns einmal an, was das denn ist, wenn Gott einen Baum in den Garten pflanzt, der die Beschreibung hat, dass er ein Baum des Wissens ist. Gutes und Schlechtes zu wissen. Was ist denn, was Gott gesagt hat, das braucht ihr als Menschen nicht unbedingt als Wissen? Aber wenn ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen. Hier ist ein spezielles Wissen gemeint bei diesem Baum. Es ist das Wissen, das ausreicht, um das Leben allein in die Hand nehmen zu können oder zumindest es zu glauben. Und deshalb, dieses Wissen, wenn wir das beschreiben, nenne ich das, ich weiß genug, ich will mein Leben in die eigene Hand nehmen. Wir erleben das an verschiedenen Stellen der Bibel, auch des Alten Testamentes, wo Menschen von Gott diesen Vorwurf gemacht bekommen, dass sie, weil Gott sie stark begabt hat, weil Gott ihnen sehr viel gegeben hat und geschenkt hat, dass sie deswegen in die Versuchung kamen zu denken, Gott brauche ich nicht. Ich komme schon alleine klar. So begabt und so eine gute Stellung, wie ich habe. Ich habe das schon im Griff, das Leben. Und so wird es zum Beispiel in Jesaja 14 oder auch in Hesekiel 28 jeweils Führungspersönlichkeiten gesagt, was bildet ihr euch eigentlich ein? Ich habe euch begabt und beschenkt mit eurer Stellung und ihr nutzt das nur dazu, dass ihr euch selber auf die Schulter klopft und davon redet, wie gut ihr seid. Und so ähnlich ist dieses Wissen hier. Es ist ein trügerisches Wissen. Es ist ein trügerisches Wissen, das dem Menschen sagt, jetzt kannst du dein Leben selbst in die Hand nehmen. Die Frau sah den Baum an, seine Früchte mussten köstlich schmecken. Sie anzusehen war eine Augenweide und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte. Sie nahm von den Früchten und aß. Dann gab sie auch ihrem Mann davon und er aß ebenso. Sie wissen, dass das Verbotene etwas Verlockendes hat. Mancher sagt ja in der Kindererziehung, wenn du willst, dass deine Kinder etwas unbedingt tun, dann verbiete es ihnen, Das, denke ich, ist ein bisschen einfach vielleicht auf einen Nenner gebracht, aber Verbotenes hat eine Eigendynamik. Es übt einen Reiz auf uns aus. Und so ist das auch hier berichtet, dass das Verbotene etwas Verlockendes hat und dass die Frau in ihren Gedanken sich vorstellt, dass diese Früchte unglaublich gut schmecken. Bemerken Sie, dass das nur in den Gedanken abläuft. Sie denkt sich das. Vielleicht schmecken die ja schal und mehlig, die Früchte. Aber das ist das Besondere an diesem Versuchlichen, was uns auch begegnet. Dass es in unserer Vorstellung schöner ist als in der Wirklichkeit. Und dass es uns letztlich betrügt. Letztlich betrügt, wenn wir uns eine Freiheit nehmen, die Gott nicht uns schenken möchte, dass wir uns letztlich betrügen um einen besseren Genuss. Und dann kommt die Konsequenz und dann sehen wir, dass die Schlange nicht ganz Unrecht hat, damit, dass die beiden Menschen jetzt ein Mehr an Wissen bekommen. Da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Und so kommen wir zu einem zweiten Wissen, was die Menschen hier an Zuwachs erleben, aber was auch sie letztlich nicht glücklich macht. Ich weiß viel, aber es macht mich nicht glücklich. Die Menschen bekommen hier ein Empfinden ihrer eigenen Verletzlichkeit geschenkt. Das brauchten sie vorher nicht, weil es auch nichts zu befürchten gab von anderen Menschen. Aber in dem Moment, in dem das Verbot Gottes überschritten ist, wird die Erde gefährlicher. Und damit brauchen die Menschen auch einen Schutz. Und hier bekommen sie das Schamgefühl, es ist erst nötig, als die Sünde Einzug hält. Es ist ein Mehr an Wissen. Es bedeutet nämlich das Wissen, dass ich einen Selbstschutz brauche. Es ist ein Wissen um die eigene Verletzlichkeit. Und es ist vor allen Dingen ein Wissen darum, dass andere Menschen mir Schlechtes tun können. Es ist ein Wissen, ja, aber es ist kein schönes Wissen. Und so reden wir ja manchmal von Menschen, die sehr erfahren sind und vielleicht viel Leid gesehen haben, dass wir dann sagen, ja, das merkt man den Menschen manchmal an in ihren Augen oder auch in ihren Gesichtszügen oder wenn sie über Dinge reden, die sie gesehen haben. Ich denke da besonders jetzt auch an Kriegserfahrungen, dann merken wir, diese Menschen haben tatsächlich viel gesehen, sie haben viel Wissen, aber es hat sie nicht glücklich gemacht, das zu sehen. Es hat sie nicht glücklich gemacht, zu sehen, was der Mensch einem anderen Menschen antun kann. Und das bedeutet, hier ist ein, durch das Übertreten des Gebotes Gottes kommt etwas Neues ins Leben hinein. Ihre Augen gehen auf und ihre Unbefangenheit, eigentlich auch ein Geschenk Gottes, ihre Unbefangenheit und ihre Unschuld sind weg. Ich lese weiter in Vers 8. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott der Herr durch den Garten ging. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Aber Gott rief den Menschen, wo bist du? Gott ruft hier, obwohl er weiß, wo der Mensch steckt. Er ruft ihn auch wieder, weil Gott auch nach dem Überschreiten des Verbotes möchte, dass der Mensch wirkliches Gegenüber ist. So ist das bei Ihnen auch in Ihrem Leben. Gott sagt nicht, jetzt komme ich dir, wenn du mein Verbot überschreitest, dann begegne ich dir nur noch als ein Richter, sondern hier sehen wir, dass er trotzdem noch als ein Freund und Helfer kommt und gleichzeitig als ein Richter. Und dass er den Menschen möchte, dass der Mensch ihm frei gegenübertritt. Und aus seinem Versteck herauskommt und sagt, hier bin ich und ich stelle mich dir und dem, was ich getan habe, stelle ich mich auch. Und dann antwortet der Mensch, ich hörte dich kommen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Da habe ich mich versteckt. Und hier kommt noch ein Wissen hinein, das der Mensch jetzt plötzlich hat. Aber auch das ist ein trügerisches Wissen oder es ist eigentlich ein verfehltes Wissen. Denn es ist das Misstrauen. Ich weiß nicht mehr, ob Gott wirklich für mich ist. Ich weiß nicht mehr, ob Gott wirklich für mich ist. Der Mensch hat plötzlich Angst vor Gott. Die Vertrautheit ist weg, die Unbefangenheit. Das bedeutet, der Mensch weiß jetzt mehr. Er weiß nämlich, wie groß der Unterschied zwischen Geschöpf und Schöpfer ist. Wie weit es ist zwischen dem, der die Erde gemacht hat, und dem Menschen. Und plötzlich ist Misstrauen da und die Unbefangenheit ist weg. Und Gott sagt, Vers 11, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Und Gott stellt den Menschen hier zur Rede über das, was er getan hat. Und wir erleben, wie der Mensch jetzt darauf reagiert und wie Gott etwas in sein Leben hineinspricht, was für uns auch relevant ist, weil wir sozusagen Nachfolger oder Nachkommen dieser ersten Generation von Menschen sind. Der Mensch erwiderte, die Frau, die du mir an die Seite gestellt hast, gab mir davon, da habe ich gegessen. Gott, der Herr, sagte zur Frau, was hast du da getan? Sie antwortete, die Schlange ist schuld, sie hat mich zum Essen verführt. Wir schauen uns jetzt an, wie Gott mit diesem ersten Menschenpaar und auch mit der Schlange redet, um diesen Vorfall aufzugreifen und etwas, was letztlich über die Zeit hinweg Gültigkeit hat, zu sagen. Zum einen erleben wir, dass Gott, als er jetzt zur Schlange spricht, eine Verheißung gibt. Und deshalb habe ich diesen Absatz überschrieben als dritter Gedanke der Predigt. Ohne Verheißung muss kein Mensch durchs Leben gehen. Ihr werdet den Sieg über die Sünde erleben, ist der erste Gedanke darin. Da sagt nämlich Gott, der Herr zu der Schlange, Vers 14, verflucht sollst du sein wegen dieser Tat. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang, du allein von allen Tieren. Und Feindschaft soll herrschen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Nachkommen und den ihren. Sie werden euch den Kopf zertreten und ihr werdet sie in die Ferse beißen. Oder in der Einzahl, er wird dir den Kopf zertreten, du wirst ihn in die Ferse schnappen. Gott wendet sich zuerst an die Schlange und verflucht sie. Und er sagt ihr, dass sie eine Bestimmung von nun an hat oder zu diesem Zeitpunkt schon hat, die aber an dieser Stelle bestätigt wird. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und hier wird eine Feindschaft beschrieben zwischen dem Mensch und der Schlange. Und ich glaube, dass an dieser Stelle zum einen wirklich Feindschaft zwischen Schlangen und Menschen gemeint ist, als etwas Natürliches, was in unserer Welt nun vorliegt. Aber ich glaube nicht, dass sich dieser Fluch darin erschöpft. Aus folgendem Grund, in der wir merken, dass die Schlange hier vom Satan oder vom Bösen benutzt wird und dass letztlich dieser Fluch nicht nur die Schlange meint, nicht die Schlange als Tier meint, sondern den, der dahinter steht. Und deshalb wird im Neuen Testament Satan als die alte Schlange bezeichnet. Und so glaube ich, dass hier etwas Weitergehendes gesagt wird. Dass hier gesagt wird, es wird immer eine Feindschaft sein zwischen dem Teufel und den Menschen. Und auch zwischen der Sünde und den Menschen. Aber ihr werdet erleben, dass die Sünde besiegt wird. So verstehe ich den Vers, dass die Nachkommen des Menschen oder der Nachkomme, das ist in einer Einzahl geschrieben, so dass man nicht entscheiden kann, ob das die Nachkommenschaft oder ein einzelner Nachkomme hier gemeint ist. Das kann man also rein aus dem Text nicht schließen. Dass der Schlange der Kopf zertreten wird, aber nicht ohne Schmerzen. Und ich beziehe das auf den Sieg von Jesus Christus über die Sünde, über den Teufel letztlich. Gott sagt hier, dass der Satan und die Sünde verlieren wird. Aber das wird unter Schmerzen, ein Weg unter Schmerzen sein. Und so sehe ich hierin eine Verheißung, die Gott sozusagen in diesem Moment des Fluchs, im Moment des Abgrunds, der sich da auftut, an Trennung zwischen Gott und Mensch, dass Gott den Menschen nicht ohne Verheißung gehen lässt. Und es ihm indirekt sagt, indem er die Schlange verflucht und es vorhersagt, dass hier ein Sieg über die Schlange und die Schuld, die Sünde erfolgen wird. So sehen wir das auch an anderen Stellen der Bibel, dass es in sehr dunklen Zeiten des Alten Testaments beispielsweise dann eine Verheißung aufleuchtet und Gott sagt, und obwohl ihr in so einer Patsche steckt, obwohl ihr euch von Gott und Menschen verlassen fühlt, ich gebe euch eine Verheißung, dass das nicht das letzte Wort ist, was Gott spricht, sondern das letzte und entscheidende Wort wird Gott sprechen und die Sünde wird er für immer ausräumen. So sehen wir es zum Beispiel bei Jakob, der nun wirklich kein Held war, kein Glaubensheld, wie wir das uns manchmal vielleicht wünschen, sondern Betrüger und viel Leid über seine Familie bringt, der darf ankündigen, dass ein Retter geboren wird. Oder ein Mann, der dazu angestellt wird, das Volk Israel zu verfluchen. Er muss plötzlich, getrieben durch Gottes Geist, eine Verheißung aussprechen, wo er sagt, es wird ein Stern aufgehen über Israel, ein König wird kommen. Der verheißene König, der für immer regiert. Und so sehen wir, dass Gott gerade in sehr dunklen Zeiten eine besondere Verheißung bereithält. Ich glaube, das kennen Sie vielleicht auch aus dem persönlichen Erleben. Ich habe das schon häufiger erlebt, in Momenten, wo ich dachte, es geht nichts mehr, dunkel um mich herum und ich kann im Moment nicht sehr weit gucken. Das ging mir beispielsweise am Anfang des Studiums so in Gießen, als ich anfing zu studieren und Sie kennen das vielleicht, in eine neue Situation hineinzukommen und man kennt niemand. Und ich kam dann dahin und kam mir gleich einer so ganz blöd am ersten Tag und ich dachte, was willst du eigentlich hier? Furchtbare Stadt, furchtbare Menschen, wie man dann so grau in grau das alles sehen kann. Und dann war es eine ganz einfache Postkarte mit einem Bibelvers, die mir eine Verheißung Gottes zusprach, dass Gott mir sagt, du brauchst keine Angst zu haben vor dem, was jetzt Neues auf dich zukommt. Und so ist das, glaube ich, dass Gott uns oft in dunklen Zeiten besondere Verheißungen gibt. Das Zweite, was mir hier auffällt, ihr werdet bestraft, nicht verflucht. Das richtet sich jetzt an die Menschen. Sie haben gesehen, die Schlange wird verflucht. Der Mensch erlebt etwas anderes, er erlebt eine Bestrafung Gottes. Zur Frau aber sagte Gott, ich verhänge über dich, dass du Mühsal und Beschwerden hast, jedes Mal, wenn du schwanger bist. Und unter Schmerzen bringst du Kinder zur Welt. Es wird dich zu deinem Mann hinziehen, aber er wird über dich herrschen. Und zum Mann sagte Gott, weil du auf deine Frau gehört und mein Verbot übertreten hast, gilt von nun an, deinetwegen ist der Acker verflucht. Mit Mühsal wirst du dich davon ernähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln werden dort wachsen und du wirst die Pflanzen des Feldes essen. Viel Schweiß musst du vergießen, um dein tägliches Brot zu bekommen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Ja, Staub bist du und zu Staub musst du wieder werden. Wir sehen also hier, dass die Bestrafung des Menschen, die auch bis heute wirkt, also die dann über die ersten Menschen und auch über die gesamte Nachkommenschaft gesprochen werden, dass die ausdrücken, dass in die gute Schöpfung Gottes nun in gewisser Weise ein Stachel als Folge der ersten Schuld hineinkommt. Die Geburt, also das Geschenk neuen Lebens, bekommt den Stachel der Geburtswehen und der Schmerzen beim Gebären. Die schöne Gemeinschaft der Eheleute, die sich gegenseitig beschenken können, bekommt den Stachel eines Hingezogenseins, wobei dieses Hingezogensein, diese Sehnsucht nicht nur negativ hier zu verstehen sein muss. Aber es kommt etwas hinzu, Der Mann wird über dich herrschen, wird hier gesagt, dass hier eine negative Nuance mit hineinkommt, eine schlechte Form der Herrschaft des Mannes über die Frau. Und dann auch die Arbeit, etwas Gutes, was Gott schon vorher dem Menschen geschenkt hat. Eine Bestimmung, einen Auftrag der Fürsorge. Die Arbeit wird mühsam, bekommt auch einen Stachel. Und dann kommt noch etwas Neues hinzu, was Gott angekündigt hat als Folge des Übertretens seines Verbots. Der Tod kommt ins Leben hinein. Gott hatte ja gesagt, an dem Tag, an dem ihr von diesen Früchten esst, werdet ihr sterben. Und wir merken, dass das in diesem Moment schon eintritt. In diesem Moment kommen Alterserscheinungen hinein in das Leben des Menschen, Krankheit und auch der Tod. Und dann als letzter Gedanke, die Sünde und der Tod stehen zwischen uns oder zwischen Gott und dem Mensch. Aber Gott sagt, sorgen will ich mich um euch. Wir lesen nämlich in Vers 21, und Gott der Herr machte für den Menschen und seine Frau Kleider aus Fellen. Dann sagte Gott, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden und alles Wissen steht ihm offen. Es darf nicht sein, dass er auch noch vom Baum des Lebens isst, sonst wird er ewig leben. Und er schickte den Menschen aus dem Garten Eden weg, damit er den Ackerboden bearbeite, aus dem er gemacht war. Und so treibt Gott den Menschen aus dem Garten Eden heraus und sagt, ab jetzt ist hier der Zugang versperrt. Und das ist ein deutliches Signal Gottes, dass er sagt, ich muss hier eine Grenze ziehen. Eine Grenze ziehen, die wird auch bestehen bleiben. Sünde und Tod sind die beiden Grenzen, die zwischen euch und mir ab jetzt bestehen. Und in diesen Grenzen wächst ihr auf, also das heißt, die alle, die als Nachkommen Adams und Evas, also wir auch, geboren werden, wachsen hinter dieser Grenze auf. So berichtet das die Bibel. Und so wird es notwendig, dass ein Mensch, der wieder in die Gemeinschaft Gottes eingeladen wird, dass diese Grenze überschritten und überwunden wird. Die Grenze von Sünde und Tod. Und sie merken gleichzeitig, trotz dieser Trennung, dass Gott seine Fürsorge für den Menschen nicht aufgibt. Er macht den Menschen Kleider aus Fellen. Und wir merken in der nachfolgenden Geschichte Gottes mit dem Menschen, wie er sorgt, wie er für die Menschen sorgt. Und zwar unabhängig davon zunächst einmal, ob sie für ihn oder gegen ihn sind. Oder ob sie ihn ignorieren. Gott sorgt für seine Menschen. Aber ich glaube, dass Gott in ihrem Leben eine weitaus größere Rolle spielen will, als Versorger zu sein oder Erhalter ihres Lebens. Manchmal bleiben Menschen, die religiös sind, an dieser Stelle stehen und denken, ja, das ist ja schön, Gott sorgt für uns und wenn ich bete, dann wird das vielleicht noch ein wenig mehr. Aber Gott möchte sehr viel mehr sein und Gott beschreibt in seinem Wort sogar, dass es bedrohlich ist, wenn unser Leben nur daraus sich ableitet, dass Gott uns versorgt, sondern Gott möchte uns ewiges Leben schenken. Und das ist nur möglich, ewige Gemeinschaft mit Gott ist nur möglich, wo die Sünde überwunden wird. Sonst haben wir keine Gemeinschaft mit Gott. Und deshalb ist das von besonderer Bedeutung, dass im Neuen Testament der Weg Gottes gezeigt wird, der die Sünde überwindet. Und das lese ich Ihnen aus Römer 5, Vers 12 vor, wie die Sünde durch einen einzigen Menschen in die Welt kam, so auch die Überwindung der Sünde. Die Sünde dieses einen brachte den Tod mit sich und alle verfielen dem Tod, weil sie auch alle selbst sündigen. Das heißt, wir werden auf der Seite, auf dieser Grenze geboren und wir können uns nicht nur darauf zurückziehen, zu sagen, naja, der erste Mensch hat gesündigt und ich bin sozusagen erbmäßig davon betroffen. Nein, diese Bibelstelle sagt uns, dass wir selber eigene Sünde, eigene Schuld auf uns laden. Und dass nur Christus sie nehmen kann. Also, durch die Gebotsübertretung des einen Menschen kam es dazu, dass alle verurteilt wurden. Ebenso bewirkt die Gehorsamstat des einen, nämlich Christus, dass alle für gerecht erklärt werden und leben. Hier wird der Weg aufgezeigt, der Weg der Überwindung von Sünde und Schuld. Der Weg, wie Trennung von Gott überwunden wird. Amen. Wir wollen in einem Lied sozusagen darauf antworten. Das Lied geht, wenn man so will, jetzt noch einen Schritt weiter und lädt ein, im Lied, im Gebet zu formulieren: Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Jesus Christus lädt uns nämlich ein, diese Grenze zu überwinden, der persönlichen Schuld, und zu ihm zu kommen. Und Jesus, bei dir muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Ich kann mit Christus tatsächlich ein neues Leben wagen. Amen.